Also ich glaube, Leute, die machen, anstatt reden, das sind sicherlich Leute, die sehr erfolgreich sind. Die Leute, die etwas machen, was ihnen gefällt, woran sie auch Interesse haben und das sehr lange machen, sind viel erfolgreicher als Leute, die immer wieder was Neues machen und irgendwelchen Trends hinterherlaufen. Ich glaube, die Leute, die auf ihre Reputation achten, sind langfristig viel erfolgreicher als die Leute, die Arschlöcher sind. Und Arschlöcher gibt es auch bei erfolgreichen Unternehmern genug. Aber die, die nett sind oder auf ihre Reputation achten und zu ihrem Wort stehen, die sind deutlich erfolgreicher. Vereinfacht gesagt kann man es runterbrechen auf, man braucht halt eine sehr hohe Persistenz, also man muss sehr lang dabei bleiben wollen, noch bleiben können.
Heute haben wir Alexander Graf zu Gast. Er erzählt uns davon, wie er vom Eventmanager und Partyschmeißer in seiner Jugend den Weg zum Großunternehmer gefunden hat. Momentan ist Alexander in seiner Rolle als Geschäftsführer von Spryker, einem auf 500 Millionen Euro bewerteten Unternehmen, tätig. Er hat über 10 Unternehmen mitgegründet und gibt uns einen Abriss darüber, was sein Antrieb dahinter ist und was er aus seiner Zeit gelernt hat. Sollte dir der Podcast gefallen, würde ich mich über ein Follow freuen, sodass wir uns beide beim nächsten Mal wieder begegnen können. Mein Name ist Max, ich bin deine Reisebegleitung und lass uns direkt in das spannende Gespräch reinstarten.
Herzlich willkommen, Alexander. Freut mich, dich hier zu haben beim Auch ein Mensch Podcast. Es ist mir eine Ehre, dich hier begrüßen zu dürfen. Ja, hallo.
Hallo Max, vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich würde sagen, es gibt extrem viel Interessantes, was ich gefunden habe über dich, beziehungsweise Punkte, die ich interessant fand. Aber ich würde sagen, wir starten einfach mal von ganz vorne und nicht bei dem, was du jetzt gerade machst. Dazu kommen wir natürlich auch noch. Aber vielleicht ganz beim Anfang sozusagen, und zwar bei deinem ersten Studium, und zwar bei der Bundeswehr. Und das ist tatsächlich etwas, was ich nicht mehr so oft sehe, oder ich meine, auch weil ich vielleicht ein bisschen jünger bin. Was hat dich erstmal überhaupt dazu hingezogen, zu sagen, okay, ich möchte zur Bundeswehr gehen?
Ja, das liegt natürlich zum einen daran, dass es ja zu meiner Zeit noch die Wehrpflicht gab. Die ist ja erst ein paar Jahre später abgeschafft worden. Und mein Vater war auch bei der Bundeswehr, der war der Pastor bei der Marine. Und da hatte ich immer so einen sehr guten Zugang auch zu dem ganzen Thema Bundeswehr und habe da auch ein paar Leute kennengelernt, natürlich auch vor allem Offiziere. Und konnte dann überlegen, mache ich Wehrpflicht oder gehe ich quasi in eine soziale Einrichtung oder mache ich vielleicht sogar den Zeitsoldat bei der Bundeswehr. Es gab damals so eine Form, die hieß Reserveoffizier. Da konnte man quasi die Offiziersausbildung innerhalb von 2 Jahren machen und hat dann als ganz normalen Job das mitgemacht. Das ist ja der Unterschied gewesen zur Wehrpflicht. Man hat dann auch Geld verdient, hat eine gute Ausbildung bekommen. Ich war bei den Feldjägern, also da hat Militärpolizei ist das. Da hat man sehr, sehr viel juristische Ausbildung bekommen. Und ich habe diese Alternative gewählt aufgrund des guten Zugangs, den ich schon zur Bundeswehr hatte. Ich hätte sowieso dahin gehen müssen für ein Jahr. Ich hatte jetzt nicht den Druck gespürt, irgendwie sofort ins Ausland gehen zu müssen oder das Studium anzufangen, sondern fand das eigentlich ganz spannend bei der Militärpolizei. Bin einmal komplett rausgekommen, auch aus meiner Komfortzone. Ich habe ja vorher immer zu Hause gewohnt. Deswegen gab es da für mich diese Wahl. Und ich habe immer noch sehr viele Freunde, die auch von damals da noch dabei geblieben sind, die dann den normalen Offizier gemacht haben, die jetzt entweder im Generalstab sind oder in hohen Stabsoffiziersverwendungen. Und das ist schon eine ganz spannende Perspektive, die sich da für mich aufgetan hat, weil man da A, mit Menschen zusammenkommt, auf engstem Raum lebt, über 2 Jahre dann in meinem Fall, mit dem man vielleicht oft sonst gar nicht so zu tun hat. Also da ist ja jede soziale Schicht irgendwie vertreten, auch durch die verschiedenen Ausbildungsgattungen da, den Mannschaftsdienstgrade, Unteroffiziersdienstgrade, mal in dieses Denken reinzukommen, mal auch in so einen Schichtdienstablauf zu kommen, das war schon mega spannend. Klar gab es dann auch die ganz normalen Sachen, die man auch in der Grundausbildung gemacht hat und wurde angeschrien von irgendwelchen übermotivierten Unteroffizieren, aber das war alles nicht so wild. Das war schon, deswegen war das eine extrem coole Zeit für mich.
Denkst du, das war sehr ausschlaggebend, was die Werte anging?
Nein, ich glaube, die Bundeswehr ist eher ein System, bei dem sich denn die Werte, die man hat, dann sozusagen verstärken, in guter wie auch in schlechter Hinsicht. Wenn man vorher schon so einen Hang zum Alkohol hatte, dann wird das da, glaube ich, extrem befördert. Wenn man vorher schon irgendwie einen Hang hatte, andere Leute zu evangelisen, um Versicherungen zu verkaufen, dann wird das da auch extrem befördert. Also es sind halt viele Menschen aus allen Schichten auf sehr, sehr engem Raum, sicherlich in einem bestimmten Korsett drinnen, also diesem sozusagen Befehl und Gehorsam Korsett, aber es hat sicherlich so Werte im Bereich Kameradschaft nochmal befördert oder auch nochmal aufgezeigt, wie Menschen in Drucksituationen sich verhalten oder wie jemand, der mal 3 Tage nicht schlafen konnte und permanent angeschrien wird, wie der denn mal tickt. Das ist schon super interessant zu sehen. Das hat man ja gar nicht sonst die Möglichkeit. Mhm. Oder muss das teuer in irgendwelchen Venture-Camps sich kaufen. Aber ich glaube nicht, dass das wertebildend ist.
Okay. Danach hast du BWL und Informatik wahrscheinlich anschließend daran studiert. Und wie kam es dann sozusagen dazu? Hat es auch, deine Zeit bei der Bundeswehr sozusagen auch dort Interessen rausgebildet, die dann dazu geführt haben?
Nö, ich wollte halt nicht Arzt werden oder Architekt oder Ökotrophologe und dann bleibt halt nur BWL. da hatte ich das Glück gehabt, auch in Kiel bleiben zu können und habe da auch viele Freunde kennengelernt und konnte als Nebenfach dann Informatik wählen. Dieses BWL-Studium in Kiel war zu der Zeit, als ich das gemacht habe, dann Anfang der 2000er extrem hochwertig besetzt. Also es gab halt international renommierte Professoren, die sozusagen auch andere Top-Unis gerne gehabt hätten und einen sehr, sehr starken ökonometrischen Schwerpunkt. Also es ging sehr viel über Statistik, Zahlen, Mathematik. Das hat schon viel geholfen im Grundstudium. Ob das weiterführende Studium unbedingt jetzt notwendig ist, wo man lernt, auswendig zu lernen, weiß ich nicht, aber das Problem haben ja auch andere Studienfächer.
Okay, gehen wir mal direkt von der Ausbildungszeit einfach mal in das, was eigentlich, glaube ich, die meiste Erfahrung bringt, und zwar die praktische Anwendung. Und dann hast du erstmal bei Otto angefangen oder bei der Otto Group. Wie kam es dazu, dass du dort reingerutscht bist? Hast du dich einfach dort beworben oder sind die auf dich aufmerksam geworden?
Das war ein Kontakt aus einem anderen Praktikum, was ich vorher gemacht hatte bei der Comdirect Bank. Das hatte ich während meines Studiums gemacht und da gab es eine Abteilung, die hieß Corporate Development und da kannte jemanden, der jemanden kannte bei Otto und da gab es so einen ähnlichen Bereich, wo man sich tatsächlich ein bisschen Zukunftsentwicklung, Marktentwicklung kümmern musste und Otto, das Thema E-Commerce war ja 2005, als ich mich da beworben hat, noch sehr, sehr klein. Das war so ein Spezialthema, da war es noch viel, viel populärer, ins Investmentbank zu gehen oder in die Beratung. Und deswegen konnte auch so ein Durchschnittsstudent wie ich da noch bei Otto landen. Das war eher Zufall. Also sicherlich, weil es im Norden ist und ich natürlich geschaut habe, wo gibt es irgendwie Praktikumsplätze Richtung Hamburg. Und weil es um meinem Interesse, Marktforschung zu machen, nachgekommen ist. Und so bin ich dann bei Otto gelandet. Ich hätte aber genauso gut bei Beiersdorf oder bei irgendeiner kleinen Beratung landen können. Also totaler Zufall.
Okay, dann ging es dazu, dass du, bevor wir jetzt zu deiner, wie ich es herausgelesen habe, richtig zu der richtigen E-Commerce-Zeit kam, warst du bei NetImpact. Wie bist du dorthin gekommen, beziehungsweise du warst Partner Business Development, das heißt, du warst wahrscheinlich in einer Führungsebene?
Ja, also ich war ja schon vor der Otto-Gruppe immer selbstständig, weil ich habe ja seitdem ich 17 war immer verschiedenste Unternehmen schon mit aufgebaut, damals im Bereich Event-Management, also Partys organisiert und an Webseiten gebaut habe das auch während der Otto-Gruppe so ein bisschen weiter noch gemacht, bin da quasi nie weggekommen und habe dann mit Tarek Müller jemanden kennengelernt bei der Otto-Gruppe, mit dem ich da einige Projekte umgesetzt habe, der mich dann später überzeugt hat, doch auf die gute Seite der Macht zu kommen, auf die Agenturseite und ihm dabei zu helfen, NetImpact zu professionalisieren als Agentur und das zu vergrößern, dort Projekte zu gewinnen, Projekte zu managen, das Beratungsgeschäft zu übernehmen. Das habe ich dann gemacht und das war eine sehr famose Zeit, wo wir sehr, sehr viele Dinge gelernt haben und gemacht haben und das war ganz wild dann teilweise 2011, 2012, aber das war schon das richtige E-Commerce. Wir haben quasi Geschäftsmodelle gegründet rund im E-Commerce-Bereich, aber 90% der Einnahmen war Agenturgeschäft, also wir haben Webseiten gebaut, E-Commerce-Shops gebaut, Unternehmen beraten bei der digitalen Transformation. Da waren wir, glaube ich, sehr früh dran mit NetImpact und sind da sehr erfolgreich geworden, was ja dann schlussendlich auch in der Übernahme durch die Otto Group gemündet hat, die dann daraus About You entwickelt haben.
Genau, das wollte ich auch nochmal erwähnen, dass Tarek Müller von About You, falls die Zuhörer das jetzt nicht kennen, ihn nicht kennen. Du hast gerade eben angeschnitten, du hast schon seitdem du 17 warst sozusagen, warst du schon im Business drinne oder hast immer wieder was gemacht. Wie meintest du jetzt mit Eventmanagement? Was war das für eine Zeit?
Da habe ich mit einem sehr guten Freund zusammen in Kiel große Abi-Partys veranstaltet und noch ein paar andere Veranstaltungen für Diskotheken, teilweise selber in angemieteten Hallen mit dann bis zu 4000 Leuten, die dann die Klos kaputt gemacht haben und sozusagen leere, billige Flaschen von der Tankstelle vor dem Eingang, Eingang hatten. Und das hat dazu geführt, dass einer meiner besten Freunde einen Luna-Club gegründet hat in Kiel. Der ein oder andere Kieler wird das dann hören. Da war ich dann als Türsteher am Anfang beschäftigt und so sind wir da reingekommen in das Unternehmertum. War auch totaler Zufall, aber genau, so habe ich angefangen, ein bisschen Geld zu verdienen, was profitabler war als das klassische Zeitungsaustragen, was es ja damals auch noch gab. Ich glaube, das gibt es gar nicht mehr.
Nee, gibt es nicht mehr wirklich. Gab es da vielleicht ein großes Learning? Ich meine, da gibt es viele Learnings aus sowas, aber welches du irgendwie da jetzt kurz teilen kannst aus der Zeit?
Ja, alle kochen mit Wasser. Man muss einfach mal machen. Also da haben wir, glaube ich, den Respekt vor vielen Sachen einfach verloren und gesagt, naja, lass es doch mal selber machen, lass mal überlegen, wie man hier die richtigen Türsteher besetzt, wie man da vielleicht ein besseres Einladungsmanagement machen kann, wie man vielleicht besser auch Tresen besetzt. Und man hat immer den Eindruck, dass wenn man das noch nie gemacht hat, dass das alles total schwierig ist, aber ist es gar nicht. Also man muss sich einfach nur mit den Sachen auseinandersetzen, dann geht alles. Und man könnte auch morgen anfangen, eine Reederei zu betreiben, wenn man sich da ausreichend einliest und mit 200 schlauen Leuten startet, ist alles nicht schwer. Man muss einfach machen.
Okay. Zur Kassenzone komme ich gleich auch noch, aber dann hast du, soweit ich es sehe, hast du dann sozusagen noch neben NetImpact E-Tribes mit sozusagen, also bis heute als gestaltender Gesellschafter und Founder und so weiter mitgeführt. Dort, das sind auch das Beratungsunternehmen oder ist es genau das Business, welches ihr da sozusagen als Agentur mitgeführt hattet?
Also es gab das Brand E-Tribes schon, während wir NetImpact aufgebaut haben, aber das war dann unser Beratungsarm und das war ein Teil, der damals von der Otto-Gruppe nicht übernommen wurde und daraus ist dann E-Tribes geblieben als Beratungsgeschäft und weil Nils Seebach und ich keine Lust hatten, bei About You mitzumachen, das fanden wir total langweilig, darüber kann man streiten, ob das eine gute Entscheidung war, haben wir gesagt, wir machen jetzt das aus dem restlichen Geschäft von NetImpact, betreiben wir E-Tribes weiter und machen halt Beratung, also weniger Umsetzung und daraus ist dann E-Tribes entstanden, was dann in den letzten Jahren auch relativ groß, groß geworden ist.
Okay, ich nehme an, bei E-Tribes beratet ihr vor allem größere Unternehmen zu digitalen Geschäftsmodellen, oder?
Ja.
Okay. Kurz nochmal für die Zuhörer, weil ich glaube, nicht alle kennen den Kontext. About You wurde jetzt, glaube ich, über eine Milliarde validiert, also ist jetzt über eine Milliarde wert. Deswegen gerade das mit dem, ob es sich jetzt gelohnt hat oder nicht. Aber jetzt kommen wir zu dem Punkt, den ich am interessantesten fand und weswegen ich dich auch oder worüber ich dich tatsächlich gefunden hatte. Und zwar Spryker Systems. Erstmal, wie kam es zu der Idee? Und ich glaube, das ist irgendwo auch logisch aus diesem ganzen E-Commerce-Hintergrund, aber wie kam es dann zur Idee, zur Gründung von Spryker?
Ja, wir waren ja immer schon bei NetImpact und E-Tribes damit beschäftigt, Unternehmen dabei zu helfen, ihr Digitalgeschäft aufzubauen. Also wir hatten eigentlich nie so ein echtes Endkundengeschäft, mal so testweise auch mal Skateboards verkauft, einen eigenen Online-Shop, aber 90% war es immer Beratung oder so Softwareentwicklung. Und so 2012, 2013 ist eigentlich klar geworden, dass das ganze Thema E-Commerce doch größer wird, als die meisten sich das vorgestellt haben. Insbesondere durch den Börsengang von Zalando ist das passiert. Und dann haben immer mehr Unternehmen gefragt, okay, das Beratung ist schön und gut, aber wir wollen eigentlich genauso sein wie Zalando. Wir wollen auch so schnell werden wie About You. Wie machen wir das denn? Und dann haben wir gesehen, naja, mit den bestehenden Softwarelösungen am Markt, irgendwie mit Magento oder SAP Hybris oder Demandware, was heute Salesforce Commerce ist, geht das alles gar nicht, weil das waren Softwarelösungen, die dafür gebaut worden sind, einfach einen Online-Shop zu launchen. Das waren keine Softwarelösungen, die darauf fokussiert waren, die Unternehmen schneller zu machen, besser zu machen, eigene USPs zu entwickeln. Und das hat damals dazu geführt, zu sagen, okay, wir müssen das selber gründen. Haben wir mit Project A einen Partner gefunden, der uns da helfen konnte, ein paar Jahre zu sparen, in den Markt einzusteigen. Aber wir hatten schon die Kunden, wir hatten schon die Projekte. Uns hat nur noch das Produkt gefehlt. Und dann haben wir gesagt, dann lass uns mal das Produkt bauen. Das Thema E-Commerce oder Digitalisierung geht ja nicht weg, wird auch größer. Und ja, der Traum jeder Agentur ist es ja, auf der Softwareseite zu sein. Ne, man will ja nicht die Software anwenden oder implementieren, sondern man will ja selber Softwarehersteller sein. Und diesen Traum haben wir uns dann vor 6 Jahren erfüllt mit Spryker.
Okay, Nun habt ihr ja über die letzten 6 Jahre das Unternehmen extrem skaliert, so wie ich es jetzt sehe. Ich meine, ihr habt jetzt Ende 2020 habt ihr, glaube ich, nochmal ein großes Investment bekommen und wurdet auf 500 Millionen, glaube ich, validiert. Was ist in der Zwischenzeit passiert, dass ihr, ich meine, das ist eine große Frage, aber was ist passiert, dass ihr sozusagen von diesem Anfang, der ja auch schon groß war, dadurch, dass ihr viel Arbeit dahinter hattet, aber wie seid ihr von dem Punkt zu der 500 Millionen Euro Validierung gekommen?
Mit viel Arbeit, und wir sind ja eigentlich immer in dieser gleichen Ecke geblieben. Also ich bin jetzt seit über 10 Jahren, über 15 Jahren im E-Commerce, seit über 10 Jahren auf der B2B-Seite, also quasi als Dienstleister für Unternehmen tätig. Das Netzwerk wird immer größer. Also am Ende des Tages ist das ein Vertrauensbusiness. Ja, wir haben dann immer mehr Vertrauen gewonnen von Kunden, die gesagt haben, das, was ihr da macht, das brauchen wir auch. Dich kennen wir vielleicht schon, Alex, oder wir kennen auch einen Mitarbeiter vielleicht von dir, lass das mal probieren. Und dann, wenn da mehrere Kunden hinzukommen, dann kommen vielleicht auch mehr Agenturen, die sagen, ja, stimmt, also bisher habe ich vielleicht gedacht, Magento reicht aus, aber hey, ihr habt recht, wir haben mittlerweile so große Projekte gesehen, wir brauchen eine andere Lösung, lass das mal probieren. Wenn da mehrere Agenturen dazukommen, dann kommen vielleicht noch Technologiepartner, die dann sagen, wie einen PayPal oder einen PIM-Anbieter, der dann sagt, ja, hey, ihr habt recht, wir würden gerne bei euren Kunden auch unsere Lösung implementieren. Und dann kommen mehr Agenturen dazu, mehr Technologiepartner, man gewinnt Kunden im Ausland, gewinnt dann auch Vertrauen von Investoren, und im letzten Jahr hat natürlich das ganze Thema E-Commerce viel Rücken mitbekommen, auch durch die Corona-Krise und durch die hohen Bewertungen, die in der Börse aufgerufen worden sind, zu E-Commerce-Softwareunternehmen wie Shopify oder BigCommerce, und das führt dann alles in Summe zu so einer hohen Bewertung. Und ja, es fließt viel Arbeit rein, das muss man ganz klar sagen, aber es ist jetzt nichts Überraschendes. Also, dass die Bewertungen so hoch ausfallen, ist natürlich eine Markteigenschaft, weil E-Commerce gerade so populär ist oder E-Commerce-Software. Aber das wird in den nächsten Jahren noch eher populärer. Mhm. Und wir müssen jetzt daran arbeiten, auch weiterhin stark zu wachsen und die richtigen Leute mit ins Unternehmen zu holen.
Ein Statement, das ich von dir gesehen habe, war, dass du meintest, dass E-Commerce sozusagen eigentlich die Zukunft des Handels ist irgendwo, und dass die, ich weiß nicht, ob ich das jetzt vielleicht gerade sogar verwechsel, aber dass die Unternehmen, die nicht diesen Sprung schaffen, eigentlich komplett, ordentlich was verlieren werden, beziehungsweise nicht wirklich den Markt dominieren werden. Kannst du da kurz das vielleicht nochmal erläutern, was du damit meintest?
Ja, also das muss man so ein bisschen trennen in die verschiedenen Unternehmensgeschäftsmodelle. Es gibt ja Händler, es gibt Hersteller, es gibt Großhändler, und es gibt Händler, die sind vor allem aktiv in Einkaufsstraßen, und jeder hat so ganz eigene Herausforderungen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Händler, der seinen Umsatz in Einkaufsstraßen macht und vor allem Umsatz auch macht mit Ware, die er bei anderen Herstellern bezieht, dass das ein Geschäftsmodell ist, was es in 5 Jahren noch gibt. Ja, dass er von dir und mir als Kunden erwartet, dass wir in die Stadt fahren, um dort irgendwie Ware aus dem Regal zu picken mit relativ bescheidenem Service. Das gilt sowohl für Mediamarkt als auch für einen Pieten Kloppenburg. Also es ist zwar nett, dass die Leute dort sind und mir sagen können, was kostet die Waschmaschine oder welche Größe brauche ich für die Hose, aber das reicht nicht aus, da ist online jetzt schon besser. Und was auch ein Trend ist dazu, ist natürlich, dass wir zunehmend über digitale Interfaces mit Ware in Kontakt kommen zuerst. Ja, wir googeln auf dem Rechner, wir öffnen vielleicht die Amazon-App zuerst und lesen uns Bewertungen durch und kaufen dort, wo wir sind, wo wir gerade ein Produkt brauchen. Und das ist meistens, wir brauchen halt dieses Produkt nicht, wenn wir erst im Laden sind, sondern dieser Kaufprozess findet vorher statt. Und wer seine Kunden nicht direkt erreicht als Hersteller, wer seine Kunden auch nicht auf einem Niveau bedienen kann, wie das der Kunde vielleicht von Amazon und Thomann und Co. gewohnt ist, der hat keine Chance. Und das hat jetzt gar nicht mit E-Commerce so viel zu tun. E-Commerce als Begriff verschwindet ja schon wieder aus dem Sprachgebrauch, sondern es ist halt Handel, es ist Commerce, findet halt zunehmend über digitale Kanäle statt. Und das Lagern von Ware in einer Stadt funktioniert einfach nicht mehr. Und das hat Corona sicherlich beschleunigt, diese Entwicklung. Aber es ist einfach viel zu teuer, Ware an dezentrale Standorte zu fahren, wo dann Kunden hinkommen müssen, um sie abzuholen, wo aber gar keine Mehrwertdienstleistung mehr stattfindet. Also beim Autohaus ist es okay, da muss ich vielleicht mal Probe fahren und muss das konfigurieren. Aber um eine Hose zu kaufen, um Socken zu kaufen, um Geschirr zu kaufen, kostet das.
Okay, das heißt, wie sieht die Zukunft des Handels für dich aus? Halt komplett digitalisiert oder?
Was ist denn, wie kaufst du denn heute ein?
Ja, doch größtenteils, teils. Also oft digital, ja, doch oft digital.
Ja, also was heißt, der Handel wird digitalisiert? Also zeig mir mal einen Händler, der stationär seine Ware lagert, die ihm nicht selber gehört, dem es gut geht. Und dann lass uns mal überlegen, welche Alternativen es gibt.
Ja, okay, gut. Okay, kommen wir mal vielleicht kurz zum anderen Aspekt. Und zwar, du hast ja verdammt viel mit Leuten zu tun gehabt, die jetzt auch ordentlich Erfolg mit ihren Unternehmungen haben, beziehungsweise die was Interessantes aufgebaut haben. Gibt es da vielleicht bestimmte Eigenschaften, die diese Personen irgendwie in common haben, welche du irgendwie rauslesen konntest über die Zeit, wo du siehst, okay, das macht einen jemanden aus, der irgendwie was geschafft hat im Leben?
Also gibt es ein Kriterium, also so einem Common Denominator for Success? Also ich glaube, Leute, die machen, anstatt reden, das ist sicherlich das sind sicherlich Leute, die sehr erfolgreich sind, die Leute, die etwas machen, was ihnen gefällt, woran sie auch Interesse haben und das sehr lange machen, sind viel erfolgreicher als Leute, die immer wieder was Neues machen und irgendwelchen Trends hinterherlaufen oder ja mal schnell einen Amazon-Shop öffnen, weil sie das von irgendeinem Facebook-Berater gesehen haben. Ich glaube, die Leute, die auf ihre Reputation achten, sind langfristig viel erfolgreicher als die Leute, die Arschlöcher sind. Und Arschlöcher gibt es auch bei erfolgreichen Unternehmern genug. Aber die nett sind oder auf ihre Reputation achten und zu ihrem Wort stehen, die sind deutlich erfolgreicher. Aber vereinfacht gesagt kann man es runterbrechen auf, man braucht halt eine sehr hohe Persistenz, also man muss sehr lang dabei bleiben wollen, noch bleiben können. Dafür braucht man eine bestimmte Gesundheit, auch ein entsprechend ausbalanciertes Umfeld, um das zu erreichen und das auch zu können. Und dann ist es eigentlich egal, ob man sich im E-Commerce beschäftigt oder in der Reederei oder Windkraftanlagen baut. Das ist total Wurst. Mhm. Also wer lang dabei ist, wer bereit ist, immer wieder in seine Lernkurve zu investieren, wer vielleicht auch nicht darauf angewiesen ist, irgendwie morgen 50.000 Euro im Monat zu verdienen, der ist am Ende des Tages erfolgreich.
Okay, das heißt, sagen wir, also der Podcast hat vor allem junge Zuhörer, natürlich auch ein paar ältere, aber vor allem junge Zuhörer. Und was würdest du diesen Menschen sagen? Ich meine, es ist tatsächlich in den jüngeren Generationen und auch bei einigen anderen sehr verankert, dieses, okay, ich muss erfolgreich sein, auch durch Social Media natürlich irgendwie beeinflusst. Was würdest du den Menschen sagen, dass sie, auf was sollen sie sich konzentrieren, vor allem in, sagen wir, in 20ern oder vor allem anfangs?
Auf eine steile Lernkurve. Also ich glaube, ich würde immer nur die Dinge machen, insbesondere in den 20ern, die mich dazu bringen, viel zu lernen über ein bestimmtes Thema, vielleicht jetzt nicht irgendwas, was niemandem was bringt. Also ich muss jetzt nicht Maschinencodes lernen. Also ich glaube, so die klassische Programmierausbildung, die wird relativ schnell überholt durch neue Programmier- und Low-Code-Mechanismen. Aber man sollte permanent in einem Umfeld sein, wo man viel lernt und viele Leute kennenlernt. Und durch unsere globale Wirtschaft sind wir auch in der Lage, das auf einem globalen System zu können und zu sehen. Wer viel Zeit damit verbringt, auf seiner Switch zu zocken und mit Freunden darüber redet, was jetzt das beste neue Produkt ist, was man vielleicht in einem Amazon-Shop einstellen kann, der lernt halt nicht viel. Der bleibt also ein bisschen seiner Filterblase hängen. Und auch bei dem Thema soziale Medien ist es ja so, dass es halt mittlerweile ein stark professionalisierter Bereich, da gibt es jetzt nicht mehr irgendwie so den Lucky Instagram-Star, der man mal schnell sein will, sondern man muss sich sehr genau, sehr strategisch überlegen, was kann ich, wofür stehe ich, wie spiele ich das aus. Man muss mittlerweile im Bereich Video extrem versiert sein, viel versierter, als man das vielleicht noch vor 5, 6, 7 Jahren sein konnte. Und wenn man es schafft, rauszukommen aus dieser eigenen Filterblase mit seinen 2, 3 Buddies irgendwie permanent zu diskutieren, ausreichend viel coolen Content konsumiert, den es bei YouTube gibt, wo es extrem viel geilen Unternehmer-Content gibt, vielleicht eine Idee findet oder ein Thema findet, wo man irgendwie dranbleiben will. Und das ist vollkommen egal, was es ist, ob das jetzt ein Green-Tech-Unternehmer ist, der dabei hilft, irgendwie die sozusagen Bäume anzupflanzen in Deutschland, Abwaschdienst zu organisieren oder irgendwelche Lastenfahrräder umbaut, damit man irgendwie in Dörfern einen Lieferdienst hat. Total egal, aber man braucht halt ein Setup, wo man wirklich immer wieder in Kontakt kommt mit anderen Unternehmern und mit Leuten, die irgendwie spannend sind. Das ist initial deutlich einfacher als vor 20 Jahren, weil es halt diesen krass geilen YouTube-Content gibt, weil man auch alle Leute erreichen kann über LinkedIn, wenn man so einen Podcast betreiben kann wie du jetzt, was ja für dich auch ein Tool ist, um mit Leuten in Kontakt zu kommen und da so ein bisschen auch zu lernen. Aber wenn man diese Lernkurve abflacht, wenn man nicht irgendwie jeden Tag an diesem Moment ist, wo man sagt so, ach, so funktioniert das oder ach, wusste ich gar nicht, dann hat man ein Problem, egal ob es im E-Commerce ist oder in jeder anderen Industrie.
Das heißt, vor allem viel, okay, du hast jetzt gerade gesagt, Lernkurve beschleunigen, mit ausschließlich sozusagen versuchen, Dinge zu finden, die einen interessieren. Also das heißt, dass man möglichst viel Input hat.
Ja, man braucht, glaube ich, irgendein Thema, was, das muss jetzt nicht sozusagen dein Passion-Thema sein, Gitarre spielen oder sonst, also es muss schon ein Thema sein, was man irgendwie spannend findet. Einige Leute sind halt in der linken Gehirnhälfte stärker, andere in der rechten, einige mögen halt was mit Zahlen, so. Ich mochte halt schon immer irgendwie gerne auf dem Flohmarkt sein und irgendwie 10 Groschen zählen, so. Das ist also, da findet jeder schon was. Und wenn man dieses Thema hat, wofür man zumindest so ein Grundinteresse hat und da lange noch dranbleibt und dort Leute kennenlernt, die auch cool sind, dann klappt das.
Okay, natürlich kommt dann so nach dem Lernen, muss dann auch irgendwann die Anwendung kommen. Man kann ja nicht, oder natürlich, man lernt weiter, aber irgendwann muss man natürlich auch Gelerntes umsetzen. Du hast jetzt gesagt, machen ist sozusagen eigentlich das Grundkonstrukt davon. Ich zum Beispiel selber bin auch ein Mensch, der hat extrem Probleme mit Prokrastination und Aufschieben und was weiß ich. Und ich kenne auch viele andere Leute, die das haben. Wie gehst du dagegen vor bei dir selber? Wie schaffst du es überhaupt, dazu zu kommen, deine ganze Arbeit zu erledigen?
Ja, also das Prokrastinationsproblem habe ich ja nicht so, weil ich eigentlich mehr Arbeit machen muss, als ich überhaupt schaffe. Also sozusagen, das kommt von ganz alleine. Also ich muss mich jetzt nicht selber motivieren, jetzt schreibe ich noch einen Businessplan oder mache irgendwie den Business Model Canvas hier fertig. Den könnte man auch prokrastinieren. Ich glaube, wenn man sich halt Ziele setzt und selbst motiviert und auch selbst kontrollieren kann, ist, glaube ich, eine Grundeigenschaft von Erfolg. Ich glaube, jemand, der permanent prokrastiniert und es einfach nicht schafft, Dinge voranzutreiben, der wird auch unternehmerisch nicht erfolgreich sein. Der sollte sich halt in einem Angestelltenmodell lieber zurechtfinden. Das ist dann so, das muss man akzeptieren. Aber die Leute, die unternehmerisch schon ein bisschen was drauf haben und Bock haben, die haben eigentlich das Prokrastinationsproblem gar nicht, aus meiner Sicht.
Okay, das heißt, deiner Meinung nach ist es sozusagen eigentlich, also ich höre da jetzt so ein bisschen raus, als Unternehmer wird man sozusagen erzogen, geboren oder?
Wird man erzogen und geboren? Ich glaube, Leute, die so eine Eigenschaft haben, eher Dinge zu machen, denen vielleicht jetzt auch mal egal ist, was jemand anderes sagt, für die ist es einfacher, Unternehmer zu werden. Die sind wahrscheinlich auch eher unglücklich in Angestelltenverhältnissen. Und Leute, die so eine Tendenz hinhaben zu Sicherheit, die sich eigentlich wohlfühlen, wenn sie einen festen Rahmen haben, in dem sie arbeiten und auch ihre Arbeitserfolge kurzfristig nachweisen können, wöchentlich, monatlich, jeden Tag, indem sie irgendwie acht Stunden bei der Arbeit sind und die Einlassschranke beim Edeka kontrollieren, die fühlen sich halt in so einem Verhältnis wohler. Es gibt da nicht gut oder schlecht, aber man kann unternehmerischen Erfolg einfach nicht erzwingen. Man braucht ein Setup, bei dem man einfach viel lernen kann.
Okay.
Und wenn man das Problem mit der Prokrastination hat oder wenn man das Problem hat, dass man vielleicht nicht so viel lernt, muss man vielleicht das Setup verändern. Und da hilft manchmal einfach rauszuziehen aus der Komfortzone. Gut, jetzt in Coworking Space kann man jetzt nicht einziehen, gerade das ist Corona eine schlechte Zeit. Aber es hilft manchmal, sich nochmal irgendwie so eine Rückzugsecke zu bilden, vielleicht mal eine Woche bei den Großeltern zu verbringen, weil eine Person zu Besuch ist ja erlaubt. Und dort einfach mal 100 Stunden Content zu schauen, der irgendwie von Y Combinator erstellt worden ist und jede Stunde zu dokumentieren in einem Buch, wo man sagt, so, was sind meine drei wichtigsten Learning? Was heißt das für mich? Und das einfach mal zu machen. Und wenn man das nicht schafft, obwohl man sich's vornimmt, dann wird man wahrscheinlich auch Probleme haben, unternehmerischen Erfolg zu generieren.
Okay, gut. Genau. Ich wollte nochmal darauf zurückkommen. Du hast ja über 10 Unternehmen gegründet. Und davon sind ja, oder davon listest du ja nicht mehr so viele oder habe ich jetzt wenige gefunden. Das heißt, irgendwie schließe ich da für mich so daraus, natürlich ist da auch viel unterm Tisch sozusagen irgendwie verschwunden, weil es vielleicht gefailt ist oder weil es irgendwie Rückschläge gab, was weiß ich. Vielleicht habe ich das irgendwie auch falsch gedeutet, aber vielleicht so Thema Rückschläge, Thema Fehler, gibt es da vielleicht so etwas, was du dazu sagen könntest?
Ja, also der Grund, warum du die Unternehmen nicht findest, ist ein anderer. Die meisten Unternehmen gibt es tatsächlich noch, sind auch erfolgreich. Ja. Viele haben auch einige Mitarbeiter, viele wurden auch verkauft. Du findest jetzt zum Beispiel auch keinen Faktor A mehr in meiner Vita. Ja, weil sozusagen ist immer eine der größten Amazon-Agenturen in Europa, die größte gewesen. Ich habe eher das Problem, ich habe so viele Sachen gemacht, da fällt es Leuten schwer einzuschätzen, wer ich eigentlich bin, was ich tue. Deswegen fokussiere ich es auf die drei Themen, die mir wichtig sind. Das ist vor allem E-Tribes, vor allem Spryker, ein bisschen E-Tribes und ein bisschen Kassenzone. Und der Rest ist erstmal egal und der kann den Leuten auch vollkommen egal sein, was ich da bisher gegründet und gemacht habe. Oder das E-Commerce-Buch findest du auch nicht mehr. Ist auch super erfolgreich, ist ein Megathema. Überall, aber die Menschen brauchen Schubladen, in die sie einstecken können. Und ich möchte lieber in dieser Unternehmer, Spryker, CEO, Founder Schublade stecken. Ich möchte jetzt nicht erklären, warum ich mal früher Abi-Partys gemacht habe oder eine Webagentur hatte oder Digitalberatung gemacht habe oder ich möchte nicht gefragt werden, was ist jetzt die beste Amazon-Strategie, weil es hilft mir nicht in meinem bisherigen Business. Ich weiß das, ich kann da helfen, aber das ist nicht, wofür ich stehen möchte. Rückschläge gibt es dauernd. Rückschläge müssen aber nicht bedeuten, dass die Firma pleite ist, sondern Rückschlag kann auch bedeuten, dass irgendwie 5 Wochen Arbeit kaputt sind, dass man sich vielleicht mit dem Kunden streitet, dass man vielleicht nicht schnell genug wächst, dass vielleicht ein Mitarbeiter kündigt. Rückschläge gibt es jeden Tag, auch jetzt noch für mich. Das liest sich vielleicht hinter so einer Meldung mit Spryker ist eine 500 Millionen wert. Nicht so, aber Rückschläge ist normal, wenn man permanent dengelt, wenn man permanent macht, wenn man permanent tut, dann funktioniert einfach vieles nicht. Dann ist das ist einfach Teil meines Jobs.
Ist da vielleicht noch mal eine andere Frage, und zwar, das ist mir gerade durch den Kopf geschossen, so, und zwar, was ist denn dein Drive hinter dem Ganzen? Ich meine, du hast so viel gemacht. Woher kommt dieser Antrieb oder was ist dein vielleicht höheres Ziel dahinter?
Mir ist halt schnell langweilig und ich mache gern Dinge.
Okay, kurz und knackig, super. Ich wollte nochmal auf Kassenzone zurückkommen, weil das ist ja ein Podcast bzw. Blog, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja, vielleicht möchtest du kurz nochmal erklären, was Kassenzone ist und was ihr da macht.
Kassenzone habe ich gegründet mit einem Kollegen zusammen bei Otto, Florian Hermsdorf, vor 13 Jahren, weil da brauchte man einen Blog, um mitreden zu können. Da gab es das ganze Thema Social Media noch nicht so, dass Facebook ganz zart in den Markt gekommen. Da gab es so eine Blogkultur. Da hat man sich ausgetauscht über, ich schreibe einen Blogbeitrag in meinem Blog, verlinke dich in deinem Blogbeitrag. Und so war teilweise die Gesprächskultur in der Web 2.0-Szene. Und daraus ist quasi ein Fachjournal entstanden, das halt Kassenzone heißt. Und da lade ich jede Woche Unternehmer ein, also CEOs oder Gründer von Herstellern oder Händler und rede mit denen über E-Commerce-Themen. Und das ist ein Teil meiner Lernkurveninvestition, also darüber zu schreiben, das zu reflektieren, Dinge zu machen. Das passiert bei Kassenzone und mittlerweile auch bei anderen Formaten, bei Wimlex, was ein weiterer Podcast ist, den ich mache. Dieses jede Woche einmal sich 1-2 Stunden irgendwie hinsetzen, mit Leuten darüber zu reden, wie sie den Markt einschätzen, das zu reflektieren, das aufzuschreiben, für andere zusammenzufassen, das sorgt halt für meine Lernkurve. Das ist mal als Blog gestartet, ist ja auch immer noch ein Blog. Ich habe halt das Glück, dass die Wirtschaftspresse in Deutschland eher schwach ist und keine Ahnung hat, wie man E-Commerce-Themen beschreibt oder auch versteht. Und diese Lücke füllt Kassenzone in Teilen. Aber es ist vor allem für mich ein Investment in meine eigene Lernkurve.
Jetzt nochmal eine auf dich persönlich bezogene Frage, und zwar, wo soll dieses Gesamtkonstrukt hinter deiner Person hin? Das heißt, wo soll Spryker, E-Tribes und Kassenzone jetzt primär hin?
Ich persönlich bin nur an der Lernkurve interessiert. Mhm. Also Spiker wird noch sehr groß, wird sicherlich ein Unicorn in den nächsten Jahren, aber das jetzt, ich hab keine monetären Ziele. Mhm. Also ich muss jetzt quasi nicht hunderte Millionen irgendwie verdienen, damit ich dann meine Yacht kaufe oder sonstiges. Ich habe alles, was ich brauche. Mhm. Und der Rest ist halt Teil der Lernkurve. Also wenn ich Spiker nicht hätte, müsste ich Spiker wieder gründen, weil das sind ja genau die Leute, mit denen ich arbeiten will. Das sind genau die Themen, die mich interessieren. Das sind ja genau die Dinge, die mir jetzt auch helfen, meine Lernkurve in den USA oder in Asien zu steigern. Dafür müsste ich ja sonst Geld bezahlen, ja, damit solche Leute, mit denen ich jetzt täglich zu tun habe, überhaupt mit mir reden. Und da ist Spiker für mich halt ein wunderbares Vehikel und eine tolle Firma. Und quasi diese Art des Lernkurvenmanagements hilft halt auch Spiker. Das ist nun mal Teil der Content-Marketing oder der Aufmerksamkeitsökonomie, wie wir sie heute haben. Aber es gibt jetzt kein Ziel, wo das Konstrukt irgendwie hin soll, oder das soll auch nicht vererbt werden, oder wir versuchen halt so schnell und so aggressiv zu wachsen, wie es geht, weil ich glaube, das ist ein Teil des Erfolgs, den man heute, oder das ist, gehört zum Erfolg dazu, weil dieses Momentum braucht man, um langfristig relevant zu sein. Und ob das dann irgendwann mal verkauft wird, an eine Börse geht oder viel mehr Geld einsammelt, das steht alles erstmal in den Sternen. Da gibt es jetzt keinen konkreten Plan. Weder für eTribes noch für Kassenzone noch für
Okay, du hast es gerade erwähnt, und das finde ich immer wieder interessant zu hören, dieses, dass es dir nicht ums Geld geht bei der ganzen Sache, beziehungsweise natürlich ein bisschen monetär muss man sich absichern, aber ich finde das bloß immer einen sehr interessanten Gedanken, weil ich kenne viele Leute, die immer im Kopf haben, okay, natürlich, es gibt auch viele Unternehmer, die es nur wegen dem Geld machen, aber ich habe immer mehr Leute getroffen, die tatsächlich wegen dem Schaffen an sich das irgendwie gemacht haben. Das fand ich bloß irgendwie total interessant so zu sehen. Genau. Ich würde dann tatsächlich schon zu einer der letzten Fragen kommen, und zwar du hast jetzt hier nochmal kurz einen kleinen Blog, wo du einen Appell an die Zuhörer richten kannst, Zuhörer und Zuhörerinnen. Was möchtest du denen sagen?
Einfach machen.
Einfach machen. Okay. Einfach machen. Gut, dann vielleicht noch, wo kann ich die Leute finden? Wenn sie vielleicht dein Content hören möchten, sich das durchlesen wollen, oder wenn sie vielleicht noch irgendwie eine Frage haben.
Also in den sozialen Netzwerken laufe ich unter dem Alias Supergraf. Also bei Twitter findet man mich da, bei LinkedIn findet man mich auch. Da kann man mich wahrscheinlich am einfachsten erreichen und anschreiben, einfach mir eine LinkedIn-Nachricht schreiben. Und wenn man den Content konsumieren möchte, ist wahrscheinlich der Podcast am geeignetsten. Da muss man einfach nach Kassenzone suchen und in jedem Podcast-Player von Spotify über iTunes bis hin zu Amazon Podcast findet man diesen Podcast. Und kann sich dann anhören, was ich so einmal die Woche bespreche mit den Handelsunternehmern.
Genau, alles auch nochmal unten verlinkt. Und ich freue mich, dich hier heute dabei gehabt zu haben. Und Dankeschön, dass du hier warst.
Danke für die Einladung.
Das waren auf jeden Fall interessante Insights und ich konnte einiges mitnehmen. Wie sieht's bei dir aus? Schreibe deine Gedanken und Fragen in die Kommentare unter dem Instagram-Beitrag bei @ebensomensch. Falls du doch lieber den direkten Weg wählen möchtest, kannst du mir auch eine Privatnachricht auf Instagram oder eine E-Mail an max@auchainmensch.com schicken. Damit wir zusammen in Zukunft wieder auf Reise gehen können, lass doch gerne ein Follow auf deiner Podcast-Plattform da und trete, wenn du möchtest, unserer Community bei, um vorzeitig neue Podcast-Folgen zu bekommen und extra Inhalte einzusehen. Die Folge in Textform, Artikel zu dem Thema, Links und weitere Informationen sowie die Anmeldung zur Community findest du auf www.auchainmensch.com. Bis zur nächsten Folge.